Wir sind im Hebräerbrief und in Kapitel 9. Ja, und ich habe so hin und her überlegt und habe gedacht, nee, wir nehmen uns ruhig die Zeit, langsam durchzugehen. Man kann auch einen Schnelldurchlauf machen, kann vieles, was hier so, also wenn man so einen Weg geht irgendwie, was weiß ich, in Österreich, wenn wir irgendwie auf eine Almhütte gegangen sind oder so. Manche haben so das Ziel vor Augen, die denken so, ja, wir wollen unbedingt schnell zur Hütte oben irgendwie, ne? Um dann unsere Jause zu kriegen oder so. Und andere, ja, die gehen den Weg etwas langsamer und achten so auf jede kleine, süße Bergblume, die am Wegesrand so blüht. Was? Das kann sein jetzt, das kann sein, das stimmt, aber andererseits muss man ja sagen, wir lernen ja nie aus, wenn es ums Wort Gottes geht, egal ob wir 10 Jahre oder 100 Jahre brauchen, und letzten Endes, wenn der Herr vorher wiederkommt, dann ist es sowieso wunderbar. Ob wir es dann fertig haben oder nicht, ist dann auch egal. Nein, ich denke schon, wir wollen natürlich auch den Brief beenden und dann weitergehen, uns einem neuen Buch zuwenden. Aber hier steckt natürlich noch eine ganze Menge drin im Hebräerbrief, was so noch kommt. Wir sind jetzt sozusagen auf dem Höhepunkt des Hebräerbriefes, sind im Grunde jetzt an der Mitte angelangt. Und letztes Mal haben wir uns damit befasst, was es heißt, dass hier gesagt wird, dass die Reinigung, die Jesus durch sein Blut für uns gebracht hat, ist die Reinigung unseres Gewissens von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Die Freiheit der Kinder Gottes, das ist im Grunde das, was hier beschrieben wird. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, gereinigt vom bösen Gewissen, nicht mehr getrieben von Schuld, von Angst in meinem Handeln, sondern in tiefem Wissen darum, dass ich geliebt bin und angenommen bin, dass ich, dass all mein Tun letztlich nicht dazu dienen muss und soll, das Wohlwollen meines Vaters im Himmel zu erlangen, sondern dass mir dieses Wohlwollen gilt durch das, was Christus für mich getan hat. Mein Gewissen ist gereinigt durch das Opfer Jesu von toten Werken. Und dadurch habe ich Freiheit, dem lebendigen Gott zu dienen. Vorher war ich von toten Werken befleckt. Wir können einmal nochmal nachlesen in Epheser 2, wie Paulus das beschreibt im Epheserbrief. Wunderbar, wie er es deutlich macht in Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist genau das Gleiche, was Paulus hier beschreibt. Diese wunderbare Erlösung und Errettung, die Jesus uns gebracht hat, Der Hebräerbrief sagt, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat für uns, dass er uns gereinigt hat aus dem geistlichen Tod, der sich zeigt in einem getriebenen Gewissen, bis dahin, dass das Gewissen abgetötet wird. Ein Mensch, der in dieser Welt lebt, unter diesem Gewissen, unter diesem bösen Gewissen, ist ein Getriebener, und er versucht, damit umzugehen. Entweder er wird gequält, oder er versucht, dem zu entfliehen, das Gewissen abzutöten. Gereinigt sind wir und so befreit, unserem lebendigen Gott zu dienen, in den Werken, die er bereitet hat, zu wandeln. Diese Freiheit, das ist so wunderbar. Ich muss nicht mehr unter so einem Druck stehen, sondern ich bin in Freiheit, in der Freiheit der Kinder Gottes. Also, Hebräer sagt das, gereinigt unser Gewissen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Jetzt geht's weiter in Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Bisschen schwierig hier alles, mal wieder, aber eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Jesus ist ein Mittler des neuen Bundes, wie uns das vorher schon gesagt wurde. Und das Wort Bund im Griechischen bedeutet auch Testament. Daher kommt überhaupt unsere Bezeichnung, das Alte Testament, das Neue Testament. Das Wort Bund ist dasselbe im Griechischen wie das Wort Testament. Und deswegen kommt er hier auf diesen Punkt. Ein Testament eines Menschen tritt in Kraft, wenn er stirbt. Dann bekommt derjenige, der erben soll, das Erbe. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund, das erste Testament, nicht ohne Blut eingeweiht worden. Er sagt also, hier musste einer sterben, damit dieses Testament gültig wird. Und dieses Testament ist, dass den Berufenen ein ewiges Erbe verheißen ist. Dieses ewige Erbe, das ewige Leben. Wir gehen da so schnell immer wieder drüber, weil wir sagen, ja, wir haben ja das ewige Leben, alles wunderbar. Ewiges Leben, das ist so wunderbar, so herrlich, diese Gewissheit zu haben, wenn ich auf den Tod zugehe, zu wissen, damit ist nicht alles vorbei, sondern ich habe ewiges Leben. Gott schenkt mir ewiges Leben. Leben ist ja nicht nur dieses, was weiß ich, dass mein Herz schlägt und dass alles so funktioniert, sondern Leben ist das, Gott hat das Leben geschaffen. Er hat aus toter Materie etwas Lebendiges geschaffen, was keucht und fleucht und durch die Gegend düst und was aber auch, und insbesondere bezogen auf den Menschen, ist es sein Ebenbild. Es ist etwas, was ihm gegenüber ist und was, womit er in Beziehung tritt. Er gibt dieses Leben, er erhält dieses Leben, und das Alte Testament, die Bibel sagt uns, dass er das Leben auch wieder wegnimmt. Er ist der Herr des Lebens. Der Mensch und auch die ganze Schöpfung unter der Sünde, nach dem Sündenfall, hat dieses Leben nicht dauerhaft. Das Leben ist begrenzt. Es verflüchtigt sich ständig. Es ist ständig angefochten. Es ist ständig in Gefahr. Das rein physische Leben. Darüber hinaus aber auch alles, was an seelischem, geistlichem Leben da ist. Leben heißt, uns wird gesagt, Gott ist das Leben, er ist auch die Liebe. Wahres Leben, wie Gott es sich gedacht hat, wie Gott es geschaffen hat, das ist interessant, ganz am Anfang der Schöpfung, die Schöpfung zu betrachten, ist, er schafft den Menschen, und nicht nur den Menschen, sondern auch die Tiere, nicht alle Tierarten, aber die meisten Tierarten, männlich-weiblich. Der Mensch ist sein Ebenbild darin, dass er nicht nur einzeln ist, sondern in zweifacher Ausführung oder noch mehrfach Ausführung dann danach, aber erstmal in zweifacher Ausführung und eben nicht zweifach im Sinne von Duplikat, sondern zwei sehr unterschiedliche Wesen, die zusammen das Bild Gottes sind. Und so ist das Leben, was du dann auch betrachten kannst, auch wodurch entsteht neues Leben, durch Zeugung, durch Liebe. Mann und Frau lieben sich und zeugen neues Leben. So ist Liebe und Leben eng miteinander verbunden. Ohne Liebe gibt es kein neues Leben. Und ohne Leben gibt es keine Liebe. Das gehört zusammen. So wie wir leben natürlich unter dem Sündenfall, ist es so, dass diese Perspektive oder das Ganze uns verloren gegangen ist. Dieser enge Zusammenhang. Aber es ist so. Das Leben ist verflüchtigt sich und das seelisch-geistliche Leben verflüchtigt sich auch. Das würde ich als die Liebe bezeichnen. Sie ist nicht dauerhaft in dieser Welt, sie verflüchtigt sich. Es ist immer angefochten, es ist immer bedroht. Vor dem Untergang steht es. Und da verheißt uns Gott ewiges Leben. Leben, was sich nicht verflüchtigt. Leben, was nicht ständig bedroht ist und angegriffen ist. Du hast die Verheißung des ewigen Lebens. Ich habe die Verheißung des ewigen Lebens. Das ist unser Erbe. Und das Krasse, was er hier sagt, ist, dieses Leben hast du jetzt schon. Derjenige, der dir das vererbt, ist nämlich bereits gestorben. Und durch seinen Tod ist dieses Testament in Kraft getreten. Du hast das ewige Leben. Du hast es bereits. Ja, immer noch unter den Bedingungen dieses Lebens, dieses alten Lebens. Aber durch den Heiligen Geist, sagt Paulus, haben wir schon in uns die Vorauszahlung. Wenn du ein Erbe hast, was weiß ich, 1 Million Euro sollst du erben und du weißt, dass du es erben wirst und derjenige, der dir das vererbt, er ist schon gestorben, das Testament ist noch nicht vollständig vollstreckt, es ist erstmal so, dass du eine Anzahlung bekommst. Von der 1 Million kriegst du erstmal 100.000. Bar auf die Kralle. Da hast du schon mal was. Das ist schon mal nicht schlecht. Erstmal hast du was in der Hand und zweitens hast du damit die Sicherheit oder eine Gewissheit, Mann, und da wartet noch mehr auf mich. Da ist noch ein ganzer Batzen, den ich bekommen werde, wenn eine bestimmte Voraussetzung eingetreten ist. Nämlich, wenn mein Weg hier auf der Erde zu Ende ist. Oder wenn die Zeit, diese Zeit, diese Gnadenzeit abgelaufen ist, der Herr seine Gemeinde zu sich zieht. Aber dieses Angeld, diese Anzahlung, die habe ich in der Hand. Das ist der Heilige Geist, den Gott mir in mein Herz geschenkt hat, als ich mich zu ihm gewendet, bekehrt habe und er mich von neuem gezeugt hat als sein Kind. Ich als Erbe eingesetzt wurde. Die Verheißung des ewigen Lebens. Da kommen wir noch zu. Ich versuche, so weit zu kommen, wie ich kommen will, nämlich zum Ende des Kapitels heute. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Hier macht es uns deutlich, okay, das Testament gibt es nicht einfach mal so, zack, bums, sondern es musste einer sterben dafür. Jesus hat den Tod auf sich genommen, um uns dieses Erbe zu übergeben. Er ist der Sohn, das haben wir ja gesehen am Anfang des Briefes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Erbe. Und dann in den ersten zwei Kapiteln wird uns gesagt, er wollte uns Menschen ursprünglich in dieser Position haben. Wir haben diese Position verwirkt und dadurch, dann ist Jesus gekommen als der einzige wahre Sohn und ist Mensch geworden, uns gleich geworden und hat uns, hat unser Leben, unser Leiden geteilt, unsere Sünde auf sich genommen und hat uns seine Gerechtigkeit und seinen Stand, den er hat bei Gott, gegeben. Wir sind jetzt Erben, so wie Jesus, der Alleinerbe eigentlich ist, sind wir jetzt auch Erben. Aber dafür musste er sterben. Mit seinem Blut musste er das besiegeln. So sagt er hier, der erste Bund wurde auch mit Blut eingeweiht. Da spielte auf den 2. Mose 24 an. Könnt ihr zu Hause nachlesen für euch. 2. Mose 24 steht das drin, was hier jetzt zitiert wird oder worauf angespielt wird hier. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, Gott hatte Mose die 10 Gebote und alles andere gegeben am Berg Sinai und er hat es aufgeschrieben und vorgelesen. Alles. Sie haben gesagt, ja, wir wollen gerne in diesen Bund eintreten, wollen alles tun, was der Herr uns geboten hat. Dann nahm er das Blut der Kälber und Böcke, die geschlachtet worden waren, mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Dies ist das Blut des Bundes. Genau diesen Wortlaut verwendet Jesus dann später auch beim Abendmahl, als er den Kelch hochhält und sagt, dies ist das Blut des Bundes. Dies ist der...
Ja. Steht aber da, es ist der Stern, der das Testament gemacht hat. Und wie hat das nicht gemacht?
Es geht hier dem Schreiber darum, um das Testament, was hier dieses neue Testament, der neue Bund, darum geht es ihm. Dass dieser neue Bund in Kraft tritt durch den Tod. So ist ja der erste Bund ein unvollkommener Bund, weil nicht derjenige, weil Gott selbst nicht stirbt, sondern Kälber und Böcke stellvertretend als Zeichen sozusagen geopfert werden. Das ist ein Vorbild für das, was kommen sollte im neuen Bund. Okay. Wir gehen mal weiter, Vers 21, aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hier spricht der Schreiber davon, dass nach dem Gesetz alles geweiht wurde durch Blut. Die katholische Kirche nimmt zur Weihung Weihwasser, so spezielles Wasser, was dann irgendwie von irgendeinem Papst oder Bischof oder was weiß ich, Kardinal, Weihbischof gibt es, glaube ich, Weihbischöfe, die nur dazu da sind, immer irgendwo Weihwasser rumzustreuen. Alles irgendwie damit zu besprengen und dadurch ist es gereinigt, weil es heiliges Wasser ist. So. Da geht die katholische Kirche eigentlich hinter dem zurück, was der alte Bund hier eigentlich als Symbolik hat. Denn das Blut, das ist eine ganz andere Geschichte als so ein irgendwie durch irgendwelche magischen Rituale geheiligtes Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie das heilig wird oder Weihwasser wird. Egal, jedenfalls ist hier das Blut von geopferten Tieren. Wir hatten das gesehen, dieses Blut. Und das Alte Testament sagt, im Blut ist das Leben. Das Blut ist sozusagen die Lebensflüssigkeit im Körper. Durch das Blut wird alles transportiert, das Leben sozusagen, das Herz muss schlagen, damit Leben funktioniert. Wenn du den Herztod hast, dann ist Feierabend. Dann geht nichts mehr. Beim Hirntod, werden dann immer noch alle möglichen Organe heutzutage entnommen, ne? Aber beim Herztod, das ist Feierabend. Das ist Feierabend. Das Blut, dieses Transportmittel, ne, ist Ausdruck des Lebens, was Gott geschaffen hat. Das ist kostbar. Und deswegen wird mir immer schlecht, wenn ich Blut sehe. Nee, wenn Blut ausfließt, ne? Wenn Blut in Massen ausfließt, na, dann wird mir anders. Es gibt ja auch andere Leute, die das auch haben. Und mir wurde auch bescheinigt von Ärzten oder Krankenschwestern, dass man da auch nichts für kann. Das ist halt so. Das hat nichts mit irgendwie, sei mal ein bisschen hier, ne, reiß dich mal ein bisschen zusammen zu tun. Das ist was Vegetatives, da kann ich nicht gegen an. Ich möchte gerne. Und manchmal gelingt es mir auch. Also das ist irgendwie auch auf die Situation bezogen. Es ist vor allen Dingen schlimm, wenn ich das, bei mir das ist. Wenn bei mir eine stärkere, ne, Austritt von Blut stattfindet, dann kriege ich, ne, dann das Leben fließt raus aus mir. Das ist nichts Logisches. Ne? Ich versuche das jetzt in logischen Zusammenhang. Das ist nichts Logisches bei mir. Ja, genau, ich muss zum Psychiater. Markus, danke. Das hilft mir. Nein. Aber das in dem Blut ist das Leben. Und hier wird mit dem Blut gereinigt. Und das heißt, mit dem Lebenssaft wird gereinigt. Mit dem vergossenen Lebenssaft. Und das ist also nicht irgendwas, das ist nicht nur Wasser, sondern das ist der Lebenssaft des Tieres, was vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Deswegen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum nicht? Weil Sünde tötet. Der Sünde-Sold ist der Tod. Das ist das, was aus der Sünde entsteht. Tod und Vernichtung in dieser Welt. Das Leben wird ausgelöscht. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch, derjenige, der uns am Leben erhält, das Leben gibt, das Leben erhält, wenn ich sündige, dann trenne ich mich von dieser Quelle des Lebens. Und dadurch weicht das Leben aus mir. Das geistliche Leben zuerst und aber in letzter Konsequenz alles Leben. Seelisch, geistlich gesprochen, weicht auch die Liebe. Und das muss hier durch Blutvergießen verdeutlicht werden. Es wird durch Blutvergießen verdeutlicht, was meine Sünde, das hatten wir gehabt im Opferritus, wird verdeutlicht, was meine Sünde anrichtet. Und dieses Blut, was da vergossen wird von einem unschuldigen Wesen, das reinigt. Das reinigt mich. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das Blut Jesu reinigt. Reinigt mich, reinigt uns von aller Sünde. Lass uns einmal Johannes aufschlagen, 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Vers 1, Kapitel 1. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das im Glauben annehmen, uns dazu stellen, dieser Tatsache ins Auge sehen, diese Tatsache annehmen, zu sagen, Sünde tötet. Der Sünde sollt ist der Tod. Der Sünde, meiner Sünde sollt, ist der Tod. Deswegen muss Blut vergossen werden, damit meine Sünde getilgt wird. Hier steht in Kapitel 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Was ist die Voraussetzung? Dass ich ins Licht trete, annehme das, was Gott über mich sagt, was sein Wort über mich sagt, dass ich ein Sünder bin und dass meine Sünde den Tod verdient hat. Und ich nehme aber auch das Heil an, nämlich dass Blut geflossen ist, um diese Sünde zu sühnen. Und so komme ich in die Gemeinschaft mit Gott und auch mit meinen Geschwistern, in eine lebendige Gemeinschaft, in eine gereinigte Gemeinschaft. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. In Vers 9 sagt er nochmal, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sind das nicht Verheißungen? So was Wunderbares. In Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Sein Blut ist vergossen worden und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wir können da hin und her diskutieren und viele versuchen diesen Vers hier in Hebräer wegzudiskutieren. Und sagen, wieso? Im verlorenen Sohn ist doch auch, ne, der Sohn kommt nach Hause zurück und der Vater vergibt ihm einfach, ohne dass Blut geflossen ist. Es wurde immerhin ein gemästetes Kalb geschlachtet. Ja. Aber natürlich nicht zur Vergebung, sondern aus der Freude heraus. Aber dennoch, diese Geschichte ist natürlich eine Geschichte, in der Jesus etwas darstellen will, ein Gleichnis. Und wir müssen uns hüten, Dinge rein zu interpretieren, die da nicht drinstehen. Es ist eine Geschichte, mit der Jesus etwas Geistliches verdeutlichen will. Es ist derjenige, der diese Geschichte erzählt, outet sich mehr und mehr innerhalb der Geschichte, dass er selbst dieser Vater ist. Wie er dann zu Philippus sagt, du willst den Vater sehen? Guck mich doch an, ich bin der Vater. Und was die Geschichte natürlich nicht erzählt, aber was dann Jesus Leben erzählt, ist, dass die Sünde seiner Söhne, insbesondere des zweiten Sohnes, denn die Geschichte wird ja nicht zu Ende erzählt. Der Vater geht hinaus und sagt, komm doch rein. Was hat dieser zweite Sohn gemacht? Er hat seinen Vater gekreuzigt. So geht die Geschichte eigentlich zu Ende. Jesus ist auch als Erzähler dieser Geschichte, wir müssen die in den ganzen Zusammenhang einordnen. Als Erzähler dieser Geschichte wird deutlich am Ende, dass er der Vater ist, der darum wirbt. Nehmt doch die Gnade Gottes an, ihr Pharisäer, die ihr die Sünder und Zöllner verurteilt. Das ist das eigentliche Ziel dieser Geschichte. Und sie wollen aber nicht, dass er über sie herrscht. Und insofern ist die Geschichte, beinhaltet die auch den Tod, das Blutvergießen, auch wenn sie darin nicht ausgesprochen ist, direkt angesprochen ist. Aber es gibt Leute, die das ins Feld führen, die sagen, naja, Jesus hat doch auch dem Gelähmten da, ne, gesagt, ne, der da so lag, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat doch die Vollmacht zu vergeben. Ja, das hat er, weil er Gott ist. Gott hat die Vollmacht zu vergeben. Aber dennoch muss um der Sünde willen muss Blut fließen. Das Leben, die Sünde hat das Leben genommen und das muss gesühnt werden durch Leben, das ausgegossen wird, ausfließt. Und das perfekte Opfer, das perfekte die perfekte Sühnung, Gegengabe für unsere Sünde ist das, dass derjenige, der das Leben selber ist, sein Leben ausfließen lässt, sein Blut vergießt. Bis zum Ende, glaube ich, kommen wir diesem Geheimnis nicht auf die Spur, bis zum allerletzten Ende. Aber ich versuche das so ein bisschen deutlich zu machen, was das heißt, warum steht das hier, dass es nur durch Blutvergießen Vergebung ist. Es ist wichtig, dass wir das Blut Jesu, was er vergossen hat, sein Leben, was er hingegeben hat, dass wir es in Ehren halten, dass wir es achten, dass wir das Abendmahl feiern, jetzt am Samstag wieder hier um 19 Uhr, seid ihr alle herzlich zu eingeladen, das Abendmahl feiern und uns wirklich daran erfreuen, dass wir das aber auch sehen, dass es ihn wirklich so viel gekostet hat, sein Leben gekostet hat, sein Blut ist vergossen. Weiß nicht, die Deutsche Rote Kreuz hat ja eine Zeit lang mit diesem Slogan geworben, mein Blut für dich gegeben. So ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass ich, wenn ich eine Blutspende mache, mehr Blut abzapfen lasse, damit jemand anders leben kann. Und es rettet ja Leben, real, physisches Leben. Aber dieses Leben, dieses Blut, was Jesus vergossen hat, umfasst ja mehr. Es ist eben nicht nur das physische Leben, sondern es ist eine geistliche Realität, die hier in Kraft tritt. Wie er vorher gesagt hat, durch den Tod tritt dieses Testament in Kraft. Es hat Kraft, das Blut Jesu, wie wir es im Johannes gelesen haben, zu reinigen von aller Sünde. Nichts anderes kann dir das bieten. Kein Psychologe kann dir dabei helfen. Sie wollen das alle versuchen irgendwie, wie sie dem Problem Schuld und Sünde in dieser Welt Herr werden und schaffen es nicht. Kriegen es nicht gebacken. Sie können alles Mögliche analysieren und versuchen, alles Mögliche wegzuanalysieren und dennoch bleibt das Problem. Durch das Blut Jesu kommt aber Reinigung rein. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht hingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, das haben wir alles schon gesehen, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, für uns. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Das ist das Geheimnis von Weihnachten, was wir feiern. Er sagt, die Vollendung der Zeitalter, es gibt einen. Vollendung heißt auch Ziel. Zielpunkt. Wir denken Zeit immer in Form eines Zeitstrahls. Anfang und Ende einer Zeitperiode. Hier wird Zeit ein bisschen anders verstanden. Zielpunkt. Es gibt einen Zielpunkt in der Geschichte der Menschheit. Das ist Jesus Christus. Darauf zielt alles hin. Von hinten und von vorne. Und von oben, von unten, keine Ahnung, was weiß ich, von allen Seiten hin. Zielpunkt ist die Vollendung, als er kam, als er offenbar geworden ist. Das, was verborgen war im Priesterdienst, im Opferdienst des Alten Testaments, ist hier offenbar geworden. Das vollendete Opfer, das vollkommene Opfer, durch das die Sünde aufgehoben wurde. Das, was am Anfang alles in Dutt gegangen ist, als Adam und Eva gedacht haben, naja, sieht doch ganz gut aus und die Schlange hat doch auch irgendwie recht und Gott ist doch bestimmt auch irgendwie so ein bisschen komisch drauf. Der will doch nicht, dass wir irgendwie Spaß haben und irgendwie, ne? Und vielleicht können wir ja wirklich so werden wie er, so auf unserem Weg. Na? Durch das alles sind. Es ist so schön, mit jungen Gläubigen zu sprechen, die dann manchmal sagen, oder auch mit meinen Kindern oder so, ne? Die dann sagen: Oh Mensch, nur wegen Adam und Eva, weil die das gemacht haben, haben wir den ganzen Scheiß an den Hacken. Haben das alles verbockt. Ja, aber wir sind natürlich, klar. Der Psychologe würde sagen, ja, Adam und Eva sind schuld, das sind unsere Vorväter, die haben es verbockt. Wir sind ja schon in Sünde geboren, wir können ja gar nichts dafür. In gewisser Weise stimmt das, wir sind in Sünde geboren, wir sind da drin, wir sind in dieser Kiste drin. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, du machst dich mitschuldig, wie Adam nicht sagen kann, die Frau, die du mir gegeben hast, sondern seine Mitschuld. Die weiß davon sich. Sein eigenes Schuldigwerden, sein eigener Anteil in dem Ganzen. Er weigert sich, das anzunehmen. Und so ist das auch mit uns. Ja, wir leben in Umständen, wir sind geprägt von bestimmten Umständen, aus denen wir herauskommen. Andere sind schuldig an uns geworden, unsere Eltern, die Gesellschaft um uns herum, Freunde, Bekannte, was weiß ich, alles mögliche Leute, die an uns schuldig geworden sind und durch die wir so geprägt wurden, dass wir dann auch schuldig wurden. Aber die Konsequenz, dass ich selber schuldig werde, ist mein eigenes Tun, mein eigener Schritt, den ich tue. Und so ist die ganze Menschheit von Adam an in Dutt durch die Sünde. Aber dieser Zielpunkt, Jesus Christus, in der Mitte, auf, ja, im Zentrum der Geschichte sozusagen, ist offenbar geworden, um die Sünde weg, um das Problem der Sünde wegzunehmen. Und Geschwister, ich glaube, wir müssen noch mehr begreifen, dass wirklich dieses Problem weg ist. Ich weiß, ich predige manchmal auch genau in die andere Richtung, dass ich sage, wir müssen uns immer wieder klar machen, dass wir Sünder sind. Aber wir müssen uns auch ganz klar machen, dass wir frei sind davon. Dass Gott diese Scheidung, das Problem, was zwischen uns und Gott war, er hat das wirklich weggenommen durch das Blut Christi. Wir haben das ewige Leben. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Er ist in uns. Wir sind Kinder Gottes. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Wir sind nicht mehr getrieben davon. Das ist so wichtig. Und er hat es getan. In der Vollendung der Zeit Alter ist er einmal offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das ist so ein zentraler, wichtiger Vers hier, oder diese zwei Verse, da steckt unheimlich viel drin. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das wird uns überall in der Bibel bezeugt, dass es ein Gericht gibt. Und interessant ist hier zu sehen, dass es ein persönliches Gericht ist, für dich und für mich, für den Einzelnen. Ich muss mich vor Gott verantworten. Nicht, und ich kann es eben nicht machen wie Adam und Eva und sagen, der aber, der und der und der und der und der und das und die und das. Nein, ich stehe ganz alleine vor Gott. Und Gott sagt, lenk nicht ab, es geht um dich. Ja, aber der hat und weil die und deswegen bin ich so und so. Nein, komm, lenk nicht ab, lass uns mal bei dir bleiben jetzt. Das ist das Gericht Gottes. Ich stehe ganz alleine vor dem Thron Gottes als Einzelner. Und dann wird geguckt. Und Gott hat ein Buch, wo meine Werke aufgeschrieben sind. Und was wurde uns gesagt? Das sind tote Werke. Keine Werke, die Leben bringen, die mich am Leben erhalten, sondern Werke, die mich vom Leben trennen, meine Sünde. Die mich vom Leben abschneiden. Ja, 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 klar. So stehen wir als Menschen generell vor Gott. Einmal werden wir vor ihm stehen, jeder Einzelne. Und zwar mit dem Tod ist sozusagen dieser Punkt erreicht. Ich kann nicht hoffen, dass ich nach dem Tod noch irgendwie was deichseln kann irgendwie. Ich kann die Sache nicht noch drehen. Ich kann nicht Gott dann irgendwie noch rumkriegen. Irgendwie die Bilanz fälschen. So, ne? Irgendwie, wenn Schicht im Schacht ist, dann wird geguckt. Und dann wird genau geguckt. Und Gott sieht alles. Das haben wir letztens irgendwie in der Sonntagspredigt gesehen. Gott erinnert sich an alles. Ich erinnere mich an gar nichts mehr in meinem Leben, wenn ich mal das mal so hochrechne. Im Vergleich zu dem, was ich alles vergessen habe. Gott erinnert sich an alles. Einmal sterben, danach das Gericht. Das Gericht ist ja auch etwas, was aber nicht nur an einem Einzelnen durchgeführt wird, sondern an der ganzen Menschheit. Wir sehen das in der Offenbarung, wo geschrieben wird, dass alle Toten auferstehen und dann vor den weißen Thron kommen und gerichtet werden. Jeder Einzelne dann nach seinen Werken, aber die ganze Menschheit. Das kriegt man oft nicht so zusammen, weil man irgendwie dieses Denken auf der einen Seite gibt es eine Gesamtauferstehung und es gibt eine persönliche Auferstehung. Wie ist das denn zusammenzukriegen? Ich sterbe einmal und dann stehe ich vor dem Richter. Ich habe mir das immer so vorgestellt oder ich versuche mir das so klar zu machen, dass in dem Moment, wo ich aus diesem Leben heraustrete, ich nicht mehr in den Dimensionen Zeit und Raum stecke, wie ich das jetzt bin, mittendrin im Leben. Dass ich plötzlich an dem Punkt stehe, wo dann die ganze Menschheit auch steht. Wenn ich sterbe. Ich muss mir aber bewusst sein, selbst wenn ich glaube, dass vielleicht Jesus nicht mehr wiederkommt, während ich lebe, das Gericht also noch lange hin ist, muss ich mir klar sein, mein Leben hat aber dieses Ende. Und das Gericht kommt. Auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum rum. So wie der Tod sicher ist, so ist das Gericht sicher, sagt das der Vers hier. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, so wie der Mensch sterben muss, Tod ist sein Schicksal, der Sünde sollt, ist der Tod eines jeden Menschen, so ist Jesus auch einmal geopfert worden, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Hier sehen wir zwei Wege. Der eine ist der Weg in das Gericht und der andere Weg ist der in das Heil, in das ewige Leben hinein. Jesus, der erscheint, der kommen will, um uns dieses Heil endgültig zu schenken, um uns das volle Erbe auszubezahlen. Na, die restlichen 900.000. Lass uns dazu mal Johannes 5 nochmal ausschlagen, jetzt zum Schluss. Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus spricht hier davon, dass er dieser Richter ist, dass Gott ihm dieses Gericht übergeben hat, dass er aber auch gleichzeitig derjenige ist, der ewiges Leben schenkt. Demjenigen, der berufen ist, wird das ewige Leben geschenkt, haben wir im Hebräer gelesen. Die Berufenen haben die Verheißung des ewigen Lebens. Und wer ist berufen? Wir alle. Er ruft uns alle. Er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Sünde abnehmen. Ich habe aller Sünde, die Sünden der ganzen Welt, für sie ist Ersühnung. Für die Sünde der ganzen, nicht nur für unsere Sünde, für die Sünde der Christenheit, sondern für die ganze Welt. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle sind berufen. Alle werden gerufen in das Heile hinein. Er ruft, wer mein Wort hört, das Wort, was er ausruft und sagt, kommt doch her zu mir, folgt mir nach, nehmt doch meine Liebe an, das, was mein Leben, was ich gegeben habe, nehmt und esst, trinkt alle daraus, esst alle dieses Brot, trinkt alle aus diesem Kelch, nehmt mein Leib, mein Blut, alle zusammen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sein Vertrauen darauf setzt, ja, dieses Blut reinigt mich, es ist genug, er hat es vollbracht, es reicht aus, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Gericht ist hier natürlich negativ gemeint, im Sinne des Richtens, Aburteilens. Das gerechte Urteil, was uns Sünder alle trifft. Sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das zeigt meinen Status bei Gott. Ich habe nicht mehr den Status, na, leben nur noch physisch auf gewisse Zeit und dann Feierabend, sondern ewiges Leben, Status in allen Bereichen. Vom Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese gehört haben, werden leben. Das ist die Stimme, die ausgeht heute Abend, die ausgeht über Jahrhunderte hinweg, die ruft, ich habe das Leben, ich bin der, der das Leben ist, ich habe mein Leben ausgegossen, mein Blut vergossen für eure Sünde, damit ihr das Leben habt. Und so trinken wir symbolisch sein Blut, den Lebenssaft, nehmen das in uns auf, dieses Leben, was er vergossen hat, die Sühnung, sodass es sich voll entfaltet in uns, dieses neue Leben, was den Tod überwunden hat. Wir sind vom Tod in das Leben übergegangen, wenn wir das Wort Gottes hören, dieses Evangelium, und es im Glauben annehmen. Und es gilt für jeden, alle sind berufen. Wir wollen diesen Ruf weitergeben, weiter erschallen lassen, weiter hochhalten. Es ist, wir wollen dabei bleiben. Wir wollen das nicht loslassen. Und wir wollen auf ihn warten, der zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen wird, die ihn erwarten. Da hat die Sünde gespielt, die Sünde keine Rolle mehr. Wenn Jesus wiederkommt, musst du nicht Angst haben. Na, dann guck da vielleicht doch nochmal genau hin. So, ne? Mist. Was wird passieren, wenn? Und ich denke, der Hebräerbrief ist klar und fordert uns heraus, auch uns zu heiligen, in der Heiligung zu leben. Ich möchte nicht, wenn Jesus wiederkommt, dass ich da mitten in der Sünde drin hänge. Das will ich nicht. Aber wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, auf sein Blut, dann wird er mich nicht zurückstoßen. Wenn ich vor den Richter komme und er mir sagt, wie sieht's aus mit deinem Leben, dann wird Gott fragen, jeden Einzelnen, hast du denn einen Anwalt? Und dann kannst du sagen, ja, ich habe einen Anwalt, Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat, sein Blut für mich vergossen hat, durch sein Blut habe ich die Verheißung des ewigen Lebens. Und dann wird Jesus sagen, entweder ja, oder er wird sagen, kenne ich nicht. Hat sich nur so genannt. Aber hab nie. Na? Dann wird er sagen, ich habe doch in deinem Namen in der Gemeinde immer gepredigt und so weiter. Ja, gut, aber ich kenne dich nicht. Hat Jesus ganz klar gesagt, es kommt darauf an, nicht auf irgendeinen äußeren Status, getauft oder sonst irgendwas, sondern kennst du ihn? Lebst du mit ihm? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Bist du wiedergeboren, von neuem geboren? Und das ist ganz einfach, das, was Jesus sagt. Wenn du seine Stimme hörst und dein Vertrauen darauf setzt, auf den, der diese Botschaft ausgesandt hat, dann hast du das ewige Leben. Du hast es. Und kannst ganz ruhig auf diesen Tag zugehen, kannst dich freuen darüber, kannst darauf warten. Maranatha, Herr, komme bald. Nicht im Sinne von, oh nein, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, bis ich alles in Ordnung gebracht habe. Oder na, irgendwie wird ja schlimm werden, wenn er wiederkommt. Dann wird ja alles offenbar und so weiter. Nein, Dein Gewissen ist gereinigt durch das Blut Christi. Du hast nichts zu befürchten, bloßgestellt zu werden. Nichts. Wir können uns freuen darauf. Jesus, wir freuen uns darauf, dass du wiederkommst. Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder nahe bringst, Jesus, diese einfachen ersten Dinge, die so wichtig sind, dass wir erkennen und begreifen, dass durch dein Blut alle Sünde vergeben ist, alles getilgt ist, dass es für mich gilt, für mein Leben, dass du mich gereinigt hast durch dein Blut, was du vergossen hast, ein für alle Mal. Ja, dass ich das wirklich für mich persönlich annehmen kann, dass du dadurch mir alles vergeben hast. Dass es ausreicht, auch für all das, was noch kommt, bis zum Tod. Ja, ich möchte mein Vertrauen wirklich darauf setzen, auf diese Botschaft. Und will dann nicht locker lassen. Will diese Botschaft auch weitergeben. Herr, hilf mir dabei, lehre mich, diese Botschaft auch unten, ohne mich zu schämen, weiterzugeben. Wie Paulus es sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft Gottes ist, selig zu machen, alle, die daran glauben. Denn es gilt für jeden Menschen auf dieser Erde. Für den, der weit weg ist, den ich gar nicht kenne, den du schon lange suchst. Oder auch für den, der mir ganz nahe ist, in der Familie oder sonst wo, der sich sträubt, der sich der irgendwo bockig ist, der vielleicht schon gehört hat und nicht hören will. Jesus, und dennoch hast du dein Blut auch für denjenigen vergossen. Ja, wir preisen dich und danken dir für dein universales, allumfassendes Opfer, Jesus. Wir preisen dich dafür, dass wir auch mit Freude auf diesen Tag hinleben können, wo du wiederkommst. Dass wir keine Angst vor dem Gericht haben brauchen. Dass wir nicht mehr Getriebene sind, sondern dass wir dein Leben haben, Jesus. Wir loben und preisen dich für diese wunderbaren Verheißungen und ja, Tatsachen in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du uns daran immer wieder neu festmachst und uns auch hilfst, einander festzumachen. Herr, bitte schenk du gesegnete Abendmahlsfeier am Samstag auch und hilf du uns, dass wir das nicht gering achten, sondern dass wir uns darauf freuen und es suchen, Jesus. Bitte segne du uns dazu. Amen.